Willkommen zu Mit Herz und Knochen, dem Podcast für alle, die Medizin lieben und leben. Heute wieder dabei mit mir, Don Felix Rizek und
Nina, hi.
Servus Nina. Wie geht's dir heute?
Mir geht's super und wie geht's dir?
Fantastisch.
Schön. Ich würde direkt mal reinstarten heute mit einer Frage, die auch ein bisschen mit unserem Thema heute zu tun hat. Und zwar, Don Felix, was darf bei dir in der Kitteltasche oder in der Kassaktasche, weil ich weiß, du trägst nicht so gern Kittel, was darf da niemals fehlen? Was hast du immer dabei in der Tasche in deinem Berufsalltag?
Ja, erstmal großes Lob, dass du dich daran erinnerst, dass ich keinen Kittel trage. Ich habe, glaube ich, gar keinen mehr.
Wenn ich jetzt darüber nachdenke, habe ich dich, glaube ich, noch nie im Kittel gesehen. Also ich glaube, wir wollen alle ein Foto von dir in einem Kittel. Okay, dass wir es wirklich glauben, dass du sowas schon mal getragen hast.
Ja, ich muss mir mal einen ausleihen. Okay, also was darf in meiner Tasche nicht fehlen? Ich habe tatsächlich eigentlich immer mein Smartphone dabei. Weil ich das häufig als Ressource verwende in allen Arten und Weisen und weil ich das auch oft zum Dokumentieren von irgendwelchen, Wulpen etc. hernehme, also dass ich halt Fotos mache. Was habe ich sonst noch dabei? Ich habe immer eine Verbandsschere dabei und ich glaube, das sind die einzigen Sachen, die ich wirklich immer dabei habe. Bei allen anderen Sachen kommt es ein bisschen drauf an, wo ich gerade arbeite.
Kein Stift? Nee?
Ja, okay. Genau genommen habe ich immer zwei Stifte dabei. Ich fange jede Schicht mit zwei Stiften an und höre mit meistens mehr als zwei Stiften auf.
Ich höre meistens so mit null auf oder mit 10, random, einfach irgendwoher. So, ich gebe dir den gleich zurück und dann hoppala, von irgendeiner Station auf die andere mitgeschleift den Stift. Du hast schon gesagt, Smartphone hast du immer mit dabei, Ressourcen, und um das soll es heute auch so ein bisschen gehen. Ja, willst du da schon ein bisschen was dazu verraten?
Nee, ich habe erst noch eine Gegenfrage.
Ach so.
Liest du eigentlich das Deutsche Ärzteblatt?
Ja, und manchmal nein. Ich habe es umgestellt auf die digitale Version, ganz umweltbewusst, und dadurch ist die Schwelle ein bisschen höher, dass man wirklich die E-Mail öffnet, muss ich tatsächlich zugeben. Aber wenn es so ein entspannter Samstagmorgen mal ist oder im Urlaub, dann lese ich es tatsächlich ganz gern. Dann tatsächlich aber auch mehrere hintereinander weg. Also es ist eher so, ich habe so Peaks, da lese ich dann ein paar und dann habe ich wieder so ein bisschen Flaute. Ja.
Das ist ziemlich beeindruckend und und löblich. Ich habe meins auch auf die E-Variante umgestellt, aus demselben Hintergrund, weil ich einfach unendlich viele von diesen Papierdingern immer weggeschmissen habe.
Ja.
Jetzt ignoriere ich einfach die E-Mails digital.
Spam.
Nein, ich schaue da auch meistens durch, aber halt schon sehr punktuell, muss ich sagen. Also wir haben ja in unserer ersten Folge dieses Podcasts darüber geredet, dass wir beide das Gefühl haben, dass während der medizinischen Ausbildung etwas die Struktur und die Richtung fehlt. Das haben wir nicht nur aus unserem eigenen Gefühl heraus gesagt, sondern wir konnten das ja auch ein bisschen mit Daten belegen. Am Ende des Tages war das halt ein etwas pessimistisches Bild, wie momentan das ist. Wir haben die Probleme in der medizinischen Ausbildung angesprochen. Aber ab jetzt wollen wir ja unseren Hörern primär große und kleine Lösungen präsentieren, die zur Verbesserung von unserer und deren Ausbildung führt. Und also eine Sache, die mir schon auffällt, weil ich ja schon ein bisschen länger jetzt dabei bin im Beruf, ist, was deutlich besser geworden ist, ist die Akquise von Informationen beziehungsweise die Verfügbarkeit von relevanten Informationen, die man am Anfang sowohl im Studium als auch in der ersten Zeit als Arzt oder Ärztin hat.
Ja, auf alle Fälle.
Also wenn ich mich noch dran erinnere, wir sind halt in meinem Studium, haben wir, irgendwer hat ein händisches Skript mal gehabt und dann sind wir alle zum Copyshop gelaufen und haben das alles kopiert.
Ja.
Und Bücher waren alle sauteuer.
Ordnerweise Vorlesungsunterlagen ausgedruckt habe, so, weil ich auch so ein Teil von mir dachte, ich kann es mir auf Papier besser merken, wenn ich da Notizen mache und so, aber auch, weil das halt jeder gemacht hat. Jeder hat sich irgendwelche Skripte kopiert und dann gab es aber das unispezifische Skript nur in diesem Copyshop und dann musstest du das irgendwie für 17,95 kaufen. Ja.
Ja.
Ich
habe jetzt immer noch Bücherregale voll von, ehrlich gesagt, größtenteils ungeöffneten Büchern, die ich mir gedacht habe, im Medizinstudium kaufen zu müssen, um meinen Lernerfolg zu steigern. Und am Ende des Tages habe ich halt viele Bücher da nie aufgeschlagen.
Ja, aber der erste Moment fühlt sich sehr gut an, wenn man die Bücher hat und sich denkt, jetzt wird alles anders. Lese ich von Seite 1 bis 700 und dann nach der Einleitung denkst du so, wow, ganz schön kompliziert. Und irgendwie die Infos vielleicht auch ein bisschen tief drin verpackt, also gar nicht so gut verfügbar, wie es vielleicht ganz gut wäre, gerade für einen Klinikalltag auch. Ja, also man möchte ja jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, 100 Seiten Leitlinien lesen oder irgendein Lehrbuch, sondern man möchte im Alltag ja eher einen Score haben und den berechnen und nicht lang irgendwie durch irgendwelche langen Bücher durchblättern.
Korrekt. Und das Finden der relevanten Informationen, also anhand des Indexes hinten, war natürlich auch oft etwas erschwert, gell?
Wenn man überhaupt weit kommen ist.
Das heißt, also wir haben es jetzt schon ausführlich angeteasert, wir reden jetzt mal über medizinische Informationen, die uns den Alltag erleichtern, sowohl vielleicht während dem Studium als auch dann später in der Arztzeit. Und da wollen wir aber ganz klar vorweg sagen, also wir bekommen kein Geld von irgendwem, wir bekommen nichts gratis gestellt von den Herstellern von diesen Produkten. Das ist also keine Werbung, sondern wir besprechen einfach Produkte, die wir persönlich gut finden. Das heißt nicht, dass es nicht andere Produkte auch gibt, die das vielleicht erfüllen können, aber das ist sozusagen mein Disclaimer am Anfang.
Genau, also es soll auch darum gehen, was haben wir schon selber benutzt, welche Erfahrungen haben wir gemacht mit Ressourcen wie jetzt Apps oder anderen Dingen, und aber ohne dafür irgendwie Werbung zu machen.
Alles klar. Also wir haben ja jetzt gerade über Kittel geredet. Wenn ich mich richtig erinnere, warst du eine Kittelträgerin. Ja. Wenn du einen Kittel hast, dann verfügst du ja über 3 Taschen mehr als ich. Mhm. Bist du jemand, der in diesem Kittel irgendein Buch, also so, es gibt ja diese Checklisten dabei hat oder irgendwelche Taschenkarten, Infokarten?
Wenn du mich jetzt an meinem ersten Arbeitstag gefragt hättest, hätte ich gesagt, ja, da ist so ein Buch drin und da sind 2 so Checklisten und dann habe ich noch mein Handy dabei und dann noch 4 verschiedene Stifte und Textmarker und ein Telefon und das hat dann rapide abgenommen, so dass ich aktuell, glaube ich, was immer in meinem Kittel ist, ist ein Stift, irgendein Notizzettel, meistens das Handy und das Namensschild ist dran und ich glaube, das war's. Also die Devise ist jetzt von möglichst viel Wissen dabei haben zu möglichst wenig Gewicht mit mir rumschleppen, wenn ich irgendwo nachts durch die Klinik wandere. Deshalb habe ich tatsächlich zugunsten der Gewichtsersparnis irgendwann drastisch reduziert. Und weil man die meisten Sachen echt nicht braucht, vor allem wenn man halt das Handy dabei hat, das muss man ganz klar sagen. Willst du denn direkt schon mal losstarten, was du da gerne nutzt?
Ja, ich finde das eine super Aussage, die du gerade gemacht hast, dass du dann irgendwann...
So wie meistens.
Ja, stimmt schon. Aber dass du sozusagen zur besseren Mobilität auf extra Gewicht verzichtet hast.
Genau.
Also meine persönliche Erfahrung ist, es gibt ja diese Taschenkarten, so Cheatcards und so. Ich hab gerade so in meinen ersten Diensten auch welche dabei gehabt. Ich habe welche zur Reanimation und zu irgendwelche schweren Notfälle und... Ich hatte die immer dabei, dann sind Reanimationen passiert, dann habe ich reanimiert und ich habe noch keine einzige Karte jemals ausgepackt und tatsächlich aktiv genutzt. Ja. Es gibt sicher Leute, die machen das anders, aber ich muss sagen, ich glaube, die Sachen, die ich mir sozusagen auf so eine Art Spickzettel oder halt so eine Karte drauf organisiert habe, die habe ich dann immer so regelmäßig mir angeschaut, unabhängig von Karte oder nicht, dass ich sie am Schluss eh wusste und diese Karte dann halt nicht gebraucht habe. Ich muss sagen, es gibt ein Werk, ein Buch, das ist ein physisches Buch, das kann man blättern. Das habe ich in der Vergangenheit schon viel genutzt. Das ging los in meinen Nachtdiensten und dann während meiner Intensivzeit. Und ich sehe, dass die Assistenten immer noch jetzt haben. Das heißt, klinische Notfälle griffbereit. Ich weiß nicht, ob ihr das was sagt.
Das kenne ich. Das hat so ein grün-weiß-oranges Cover. Das habe ich auch gern genutzt. Das ist ein richtig gutes Buch. Also wenn wir jetzt schon mit den physischen Sachen anfangen, auf jeden Fall mega gutes Buch. Ich bin auch Fan von, zum Beispiel, da gibt es so eine Kitteltaschenkarte zu EKG, die ist auch super sinnvoll. Die habe ich aber ehrlich gesagt im Studium genutzt und kannte die dann irgendwann so gut, dass ich die dann nicht mehr benutzt habe. Ich habe die quasi so oft durchgeblättert, dass es dann irgendwann schon klar war und irgendwann hat man dann doch ein bisschen verstanden, was EKG so macht. Ich weiß, dir ist das immer noch ein Buch mit 7 Siegeln. Als,
was soll das jetzt heißen?
Nee, natürlich nicht. Du kennst das auch ein bisschen. Zacken nach oben, Zacken nach unten. Ne? Aber das ist, das zum Beispiel, da gibt, ich finde, da gibt's, es gibt ja auch sehr gute Karten und auch so mittelgute. Aber die zu, diese EKG-Pocket-Card, die finde ich mega gut. Und die finde ich auch sinnvoll. Das ist auch so ein Gewicht, das man gerade am Anfang vielleicht nicht ganz umsonst mit sich rumschleppt. Genau wie dieses klinische Notfälle.
Ich erinnere mich tatsächlich noch, wir hatten Zeiten auf der Intensivstation, da waren die Kollegin und ich, wir waren beide relativ frisch und die Kollegin stand da mit diesem Buch und hat gelesen, was jetzt zu tun ist und ich stand am Patienten und habe das gemacht.
Ja,
und
aber funktioniert ja, oder? Also ich weiß
jetzt nicht, wie das anders läuft. Es ziemlich gut funktioniert, ja. Gell? Aber ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie gut das für die Patientensicherheit ist, wenn zwei das aus dem Buch rausmachen. Nichtsdestotrotz, das hat tatsächlich extrem gut geholfen, dieses Wissen, was wir da draus hatten und man konnte das selbst in kritischen Situationen gut anwenden. Also das Wissen ist gut organisiert. Das heißt, wenn ich mir überhaupt noch ein Buch kaufen würde, dann wäre es wahrscheinlich dieses. Taschenkarten etc. wäre jetzt nicht mehr so meins. Was hältst du von Postern? Es gibt ja immer so Anleitungsposter, die man überall aufhängen kann. Hast du dich an sowas schon mal gehalten oder hast du mal aktiv selber eins aufgehängt?
Meinst du jetzt mit so Algorithmen oder eher so, wo ist welcher Knochen, solche Poster?
Also eher Ablaufposter. Also ja, es gibt natürlich diese Anatomie-Poster. Ich glaube, die sind sekundär relevant, aber es gibt ja diese Algorithmen-Poster und es gibt auch so Poster, wie lege ich eine Magensonde, nur zum Beispiel.
Okay, ja. Ich glaube, ich mache so eine Mischung, zum Beispiel bei Patientenaufklärung, da finde ich so Poster extrem hilfreich, auch in der Praxis oder so. Das finde ich super, wenn man da genau zeigen kann, wir machen jetzt diese OP oder diesen Eingriff an der Körperstelle, die anderen Körperstellen könnten betroffen sein. Das finde ich ganz hilfreich. So, ich bin aber auch jemand, der in Aufklärungen extrem viel zeichnet und rumkritzelt und dem Patienten alles aufmalt. Und ich glaube, wenn es darum geht, für mich selber irgendein Skill mir anzueignen, dann finde ich Poster oder so Karten ganz okay, wenn wir jetzt beim Beispiel Magensonde bleiben, finde ich wirklich in Ordnung. Ich finde es ein bisschen schwierig, sich das in das Zimmer mitzunehmen, in dem man die Magensonde legen möchte. Da bin ich auch aber ein Freund von Erklärvideos. Finde ich auch ganz cool, sich so Step-by-Step-Anleitungen einfach als Video anzuschauen. Vielleicht nicht unbedingt vor dem Patienten, vor der Patientin, sondern vielleicht in einem abgetrennten Raum, in dem der Patient es nicht mitkriegt und vor dem Eingriff und das vielleicht dann nochmal für sich selber im Kopf durchzudenken, finde ich auch okay. Dann haben wir noch den
Da würde ich Punkt. Ganz kurz dazwischen funken. Jetzt sind wir schon bei den Videos, das finde ich ganz gut. Klar sollte man solche Ressourcen diskret nutzen, damit man nicht vielleicht unbedingt wie ein Depp ausschaut, aber gerade bei solchen Sachen ist es auch gar nicht so schlecht, das mit dem Patienten zusammen anzuschauen. Weil, also wenn man dem sagt, schauen Sie mal, wir legen Ihnen jetzt eine Magensonde und so ungefähr wird das ablaufen, dann sind die natürlich schon mal informiert, wie das weitere ablaufen wird. Also man muss denen jetzt nicht jede Anleitung zeigen, die man danach bei denen macht, aber da gibt es natürlich schon
Magensonde würde ich jetzt selber nicht sehen wollen. Aber okay, ich glaube, man muss halt vorher seinen Patienten ein bisschen einschätzen. Will der das wissen, ist der Benefit da oder nicht? Dann wollte ich noch auf den letzten Punkt eingehen, für das Poster geben kann. Algorithmen. Ich habe mir ja auch vor der Folge schon ein bisschen Gedanken gemacht und zwar mein absoluter Favorite, was Algorithmen angeht, ist Rotem. Rotem ist einfach, weiß ich nicht, in der Klinik für mich das Ding der Gerinnung. Wenn bei uns ein Patient blutet, dann bin ich ein großer Rotem-Fan und es gibt einfach online so viele Algorithmen, die am Schluss alle das Gleiche machen. Und zwar, du kriegst beim Rotem aus der Blutbank, aus dem Labor, egal woher, einfach so ein Blatt mit ganz vielen Werten drauf und 4 Graphen mit 4 Würsten, die entweder dick sind oder dünn, je nach Gerinnung. Das ist jetzt sehr laienhaft alles ausgedrückt, aber das Wichtigste ist, ich habe in der Klinik jetzt nicht diese Zeit, dass ich dieses Diagramm so auswerte, sondern es gibt einen Algorithmus, der funktioniert immer und man muss den einfach sich durchschauen und da kann man sich wirklich von oben, dass man sagt, das erste Bild hat irgendwie auffällige Werte, okay, was muss ich jetzt substituieren an Gerinnung? Das ist mein absoluter Lieblingsalgorithmus und ich sehe es in dem Moment gar nicht ein, dass ich das alles auswendig lerne, weil es für mich viel weniger fehleranfällig ist, einfach den Algorithmus strukturiert durchzugehen und zu schauen, was kann ich dem Patienten jetzt substituieren. Und das ist für mich so ein ganz gutes Beispiel von Online-Ressourcen. Das gibt's überall. Du kannst dich in jedem Patientenzimmer an den Computer setzen, an jedem Stützpunkt auf der Station in der Nacht, egal wann, lädst du das kurz runter, gehst das einmal durch, super. Musst nicht in der Tasche mittragen, ist kein Gewicht, sondern du kannst einfach kurz googeln, kurz nachschauen und dann das durchgehen, das finde ich super angenehm. Also ich weiß nicht, wie es dir da geht, mit Algorithmen? Bist du großer Algorithmen-Fan? Ich eigentlich schon, muss ich ehrlich gesagt sagen. Struktur und also, Regeln, super.
Also erstens muss man ja sagen, ich bin ja mit Herz und Seele Notfallmediziner. Und da muss man schon sagen, also ich meine, ich mache ja fast nichts anderes als Algorithmen. Also X, A, B, C, D, E ist mein Ding und Reanimationsalgorithmus. Und das, ich mache ja das nicht nur mit Herz und Seele, sondern ich unterrichte das auch mit Herz und Seele. Das heißt, ja, ich bin auch ein großer Algorithmus-Fan. Aber du schlägst jetzt schon so langsam die Brücke. Also wir gehen sehr rasch weg von den analogen Ressourcen hin zu eher digital verfügbaren Sachen. Man muss sagen, das meiste ist ja auch so in Anführungsstrichen hybrid verfügbar. Das heißt, also auch klassische Bücher gibt es ja jetzt meistens als E-Books, irgendwie als PDFs. Das heißt, ganz oft läuft man ja nicht tatsächlich noch mit einem echten Buch rum. Außer eben mit diesem einen Notfallbuch, was ich gesagt habe. Jetzt hast du die Algorithmen angesprochen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung von analogen zu digitalen Sachen. Eine Ressource, die meiner Meinung nach häufig zu kurz kommt, ist einfach ganz klassisch AVMF-Leitlinien. Ich bin die gestern nochmal durchgegangen. Also nicht alle, die es gibt, aber nicht einfach alle. Nur, ich habe mir nochmal die Website angeschaut.
Das sind nur so kurz und knackig.
Die kann man schon sehr gut organisieren, finde ich. Also man kann einfach mal alle für sein relevantes Fachgebiet, sucht man halt, keine Ahnung, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und schaut, was dann rauskommt. Oder ich suche halt Unfallchirurgie oder Notfallmedizin. Ja. Und klar, die sind alle sehr lang und ausführlich, aber das sind natürlich ganz handfeste Arbeitsanweisungen, mit denen man sehr gut arbeiten kann. Und da muss man sich auch nicht fragen, hey, ist das eine gute oder eine schlechte Quelle, sondern du weißt, okay, das ist von Expertengremien zusammengestellt und du kannst in den Leitlinien selber nachschauen, was sind die Ressourcen, wie stark ist die Evidenz. Das heißt, das würde ich auf jeden Fall anwenden.
Das ist super. Also spätestens zur Facharztprüfung muss man das sowieso drauf haben, die Leitlinien, ja. Also das bietet sich immer an und man hat einfach die beste Handlungsanleitung irgendwie an der Hand. Es sind multizentrische Studien, es sind prospektiv randomisierte Studien, das fließt da alles ein. Und bei Punkten, bei denen sich die Experten nicht mal sicher sind, wird es auch ganz klar deklariert und dann sind es einfach Expertenmeinungen. Ich habe vor kurzem für einen Vortrag die Vorhofflimmer-Guidelines aufgearbeitet und das sind Top-Handlungsempfehlungen, wirklich. Also man weiß genau, was zu tun ist und wenn es so ein bisschen schwammig wird, dann weiß man, okay, die Experten wissen es auch nicht besser. Ich finde, es gibt eine ganz gute Grundlage für klinische Entscheidungen auf alle Fälle.
Was natürlich ein bisschen zu bedenken ist, also KW, die laufen natürlich ab, beziehungsweise die werden nicht permanent abgedatet. Also es sind keine Live-Updates, sondern die werden halt alle paar Jahre werden die überarbeitet. Ja. Und das wiederum bedeutet zum einen, man ist selber in der Pflicht, immer mal wieder zu schauen, hey, jetzt kommt eine neue Leitlinie raus zu meinem Thema, ich muss mir die anschauen. Und zum anderen, wenn gerade so am Ende von einer Leitlinienlebzeit, sage ich jetzt mal, kann es ja durchaus sein, dass die medizinische Realität schon weiter ist. Also dass schon irgendwelche bahnbrechenden Neuerungen stattgefunden haben, die noch nicht in der Leitlinie sich widerspiegeln, aber die vielleicht den Alltag, den klinischen schon beeinflussen. Also nur das sozusagen, dass man das im Hinterkopf behält. Leitlinien sind sehr geil, aber man muss halt schauen, vielleicht gibt es irgendwie was Neueres. Aber man kann sich halt immer drauf beziehen. Womit wir jetzt halt eher bei den digitalen Sachen sind, also wie lange ist denn eigentlich mein Staatsexamen her? Das ist jetzt, glaube ich, 13 Jahre her oder so. Und was ich konsequent mache, seitdem ich im Medizinstudium war, bis jetzt, wo ich nur noch so auf irgendwelche Spezialzusatzbezeichnungsprüfungen lerne, ich habe eine Karteikarten-App auf meinem Handy. Also ich habe ein iPhone, das heißt, bei mir heißt die Studies, aber egal. Die funktioniert wie früher diese Karteikartenkästen, wo man halt, wenn man irgendeine Karteikarte, irgendein Wissens-Item schon sehr häufig wusste, dann wird man das deutlich weniger gefragt.
Ja.
Die habe ich mir größtenteils selber hergestellt. Das ist natürlich Arbeitsaufwand, den man sich vielleicht sparen kann. Man kann auch schon vorgefertigte Karteikarten sich organisieren, aber das Anfertigen, das hat mir natürlich auch Wissen bereitet. Und ich mache das immer noch, dass ich die regelmäßig, also vielleicht dreimal in der Woche, meine Karteikarten durchgehe. Und ich füge noch weiterhin immer welche dazu. Also wenn mir mein Chef irgendwie ein neues kardiologischen Ablauf oder irgendwas Internistisches beibringen, was ich halt nicht so gut kann, dann schreibe ich das da rein und dann kann ich irgendwann.
Das würde ich auch jedem empfehlen, dass man sich eine Infrastruktur baut oder zurechtlegt auf dem Laptop, auf dem Handy, wie es für einen am besten funktioniert, in einer Notizen-App, in Anki, in irgendwelchen Karteikarten, die man einfach so füllt über die Jahre mit Wissen und vielleicht sich dann eine Struktur überlegt, weil man profitiert da immer davon. Ja, man weiß dann, das habe ich mir schon mal aufgeschrieben und dann, das finde ich auf jeden Fall sehr hilfreich für Prüfungen, aber auch für den Alltag. Manche tragen da, glaube ich, in der Kitteltasche so ein kleines Notizbuch mit sich rum, was halt für einen funktioniert. Ich finde da so Apps super. Was für Apps benutzt du denn noch gerne so in deinem Klinikalltag?
Ja, ich würde, bevor wir über die Apps reden, tatsächlich über die großen zwei Elefanten im Raum reden wollen, glaube ich. Also ich meine, wir reden jetzt über medizinische Informationen. Wo kriegt man die her? Also jeder Mensch, den ich sehe, der irgendwie rumläuft, insbesondere die Studierenden, momentan rennen halt mit Amboss rum. Das yes. heißt, ich glaube, da müssen wir einfach drüber reden, was ist mit Amboss los und gibt es Alternativen oder braucht man überhaupt eine Alternative? Also die zwei großen Systeme, die ich sehe, ist einmal Amboss. Ich glaube, das muss man auch gar nicht groß erklären, was das ist. Und dann gibt's halt noch UpToDate. Beides sind Ressourcen, die online verfügbar sind, auf die man mit Apps zugreifen kann, für die man bezahlen muss im Normalfall oder für die jemand bezahlen muss und auf denen für sehr viele Fachgebiete sehr viel aktuelles Wissen gesammelt ist. Benutzt du eines von beiden?
Teilweise. Im Studium habe ich extrem viel Amboss benutzt. Ich habe studiert, als Amboss so das kam und hat alles andere überrannt, ehrlich gesagt, bei uns. Also jeder hat dann, ja klar, mit Amboss natürlich, mit sonst nichts mehr. Ich glaube, es ist jetzt, hat schon so seinen gefestigten Platz, gerade im Studium und auch meiner Meinung nach zu Recht. Es ist ein super Tool und es ist immer schon von der Qualität her sehr gut und auch, finde ich, sehr durchdacht. Ich benutze es jetzt aber seit 2-3 Jahren nicht mehr so aktiv. Bist du da noch voll drin? Amboss und UpToDate.
Ich habe selber für Amboss gezahlt eine Weile lang und ich habe jetzt mein Abonnement gerade gekündigt. Das heißt, ich kann das noch bis zum Ende, bis das Jahr ausgelaufen ist, darf ich das noch benutzen. Aber danach brauche ich es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich bin ehrlich gesagt gewechselt von Amboss auf UpToDate, das auch eine jährliche Gebühr hat. Wobei ich da sagen muss, die bezahlt mein Arbeitgeber, einer meiner Arbeitgeber, sozusagen als Lizenz für die Klinik. Ja. Mhm. Bei Amboss hatte ich immer das Gefühl, man kann sehr gut Sachen nachschauen, aber für mich ging das in meinem Arbeitsalltag oft nicht ins Detail genug im Sinne von, das funktioniert gut, damit man mitreden kann, aber nicht, wenn man in einer Entscheidungsfunktion ist, wo man wirklich ganz klar sagen muss, okay, wir machen jetzt das und das, das ist unsere Therapie.
Ja, ich glaube, fürs Studium funktioniert super. Im Klinikalltag habe ich dafür nicht so große Anwendungen tatsächlich.
Da bin ich jetzt wirklich ziemlich klar zu UpToDate gewechselt. Der Nachteil an UpToDate ist halt die Fülle an Informationen, die man für eine Suche bekommt. Die ist wirklich sehr ausgiebig, sage ich jetzt mal. Aber das ist sehr UpToDate, wie der Name halt schon sagt. Also das sind immer die neuesten Informationen. Und wenigstens in meiner persönlichen Erfahrung kannst du mit den Informationen, die du daraus bekommst, ganz klare Therapieentscheidungen treffen. Und da habe ich mir bei Amboss persönlich immer eher schwer getan. Also ich persönlich finde, Amboss ist eher so ein Einsteiger-Dings. UpToDate ist dann in Anführungsstrichen das Profi-Teil, was man hernehmen kann. Da bin ich neugierig, ob andere Leute da andere Erfahrungen haben. Aber man muss auch sagen, in der Anwendung von diesen beiden Tools, die sind halt beide relativ teuer, gell? Also Amboss kostet für Ärzte und Ärztinnen im Jahr ungefähr 200 Euro, für Studierende 100 Euro. UpToDate kostet für einen Facharzt 540 Euro im Jahr. Für Assistenzärztinnen, Ärzte und Studierende kostet UpToDate so 210 Euro rum. Also erstens, Preis ist schon happig. Zweitens, ich glaube, viele Leute werden einfach das nutzen, was entweder ihre Uni oder der Arbeitgeber ihnen zur Verfügung stellt. Denn viele Arbeitgeber wissen natürlich, ob der Vorteile von diesen Tools und bezahlen das halt einfach.
Ja, ich glaube, ein Riesenvorteil ist, oder warum der Preis irgendwo gerechtfertigt ist, ist, weil es einfach abgedatet wird, es wird aktuell gehalten, also es steckt ein Riesenteam und ein Riesenzeitaufwand dahinter, solche Seiten, solche Anwendungen überhaupt herzustellen. Also ich finde es schon völlig okay, dass das jetzt nicht kostenfrei ist, weil es hochwertiges Material ist, das man da geboten bekommt. Ich glaube, wie hoch jetzt ein Preis für sowas ist, das lässt sich irgendwie schwer einschätzen. Dass es jetzt nicht günstig ist, ist klar. Ich glaube, es gibt ein paar sehr gute, valide Internetseiten und Apps, die man gratis nutzen kann, bei denen es mich teilweise auch wundert, dass sie gratis sind. Was nutzt denn du da so im Alltag? Wenn du jetzt so einen ganz normalen, weiß ich nicht, Mittwoch denkst, was wäre jetzt so eine App, die da am öftesten auf deinem Handy aufgemacht wird von dir?
Also medizinische Apps, also Amboss ist noch drauf, wie gesagt, UpToDate ist wie gesagt noch drauf. Dann, ich habe MDCalc, also wo man unterschiedliche Scores errechnen kann. Das nutze ich relativ häufig. Dann, das ist halt, weil ich als Unfallchirurg tätig bin, habe ich diverse Apps von der AO, von der Arbeitsgemeinschaft Osteosynthese, sowohl Klassifikations-Apps als auch so OP-Anleitungs-Apps. Und ansonsten nehme ich relativ viele so Referenzen her für Sachen, die man halt nicht so oft braucht, wie, also in der Notfallmedizin habe ich Pedihelp zum Beispiel.
Ja.
Da sind notfallmedizinische Infos für Kindermedizin dabei. Ich habe eine App, die nennt sich Sublux zum Evaluieren von Röntgenbildern. Die finde ich sehr gut. Und also jetzt bewegen wir uns ja so ein bisschen in dem Raum. Viele von diesen Apps, muss man ganz klar sagen, da ist die Zulassungssituation fragwürdig. Ja, also manchmal ist es halt einfach fraglich, ob du, wenn du, sagen wir mal, es passiert ein Fehler, wenn du dich dann danach drauf beziehst, sagen die halt, ja gut, aber was soll, keine Ahnung, das ist ja nicht zugelassen. Wieso nehmen Sie das her? Nichtsdestotrotz würde ich im Rahmen dieser Apps jetzt auf die deutsche Foam-Szene mal ansprechen. Foam wie der Schaum. Das steht für Free Open Access Medical Education. Das ging natürlich im englischsprachigen Raum los, aber hier in Deutschland ist die Szene mittlerweile sehr groß mit Leuten, die halt einfach aus Spaß an der Freude ihre Infos ins Internet stellen, damit andere Leute daran Vorteil haben. Und da ist der relativ frisch rausgekommene Notfallguru, den gibt's als App, als Website oder als tatsächliches Buch, den mache ich auch ab und an auf. Und gerade meine Assistenzärzte nutzen den auch häufiger.
Okay, ja, spannend. Ich muss sagen, ich habe selber jetzt so an medizinischen Apps gar nicht so viele. Ich nutze tatsächlich eher Webseiten. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen fachabhängig. Ich meine, sowas wie die Scores, da gibt es ja verschiedenste Apps. Also wir machen jetzt eine irgendwie spezifische Schwerpunkt für eine. Da gibt es ja ganz viele. Ich glaube, da muss man für sich selber ein bisschen ausprobieren, welcher Score-Rechner da für einen am besten geeignet ist oder auch für das eigene Fachgebiet. Was ich immer nur ganz gut finde, ist embryotox.de. Das ist eine super Webseite.
Ja.
Da kann man einfach sehen, welche Medikamente darf eine Frau in der Schwangerschaft nehmen, welche nicht. Finde ich super. Und da, finde ich, gibt es immer ganz große Fragezeichen und dann hat man da wirklich ganz aktuelle Infos, ja, nein. Und das hilft super bei der Entscheidungsfindung. Und dann auch eine Webseite, die ich total wichtig finde, ist dosing.de. Und da geht es darum, wie kann ich Medikamente nierenadaptiert einsetzen. Finde ich super, gerade weil ganz viele kardiochirurgische Patienten einfach Nierenprobleme haben. Da gibt es dann einfach kombiniert damit auch Easy DOAC, also für orale Antikoagulantien. Mhm. Wie dosiere ich die? Weil das finde ich, da haben auch viele Leute immer ein ganz großes Fragezeichen im Gesicht, wenn man so sagt, was geben wir denn jetzt da für einen Faktor 10-A-Hämmer?
Ich weiß gar nicht,
was du genau, hast. Genau. Ja, so einfach ist es nicht. Und deswegen kann man sich das aber ein bisschen zumindest etwas vereinfachen, indem man solche Websites nutzt. Also da bin ich ganz großer Fan davon. Ich finde, die Apps, die du gesagt hast, gerade als ich in der Notaufnahme die 6 Monate rotiert bin, da war das auch alles auf meinem Handy. Also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen situationsabhängig. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man sich einfach mal die Zeit nimmt und einfach solche Apps sich durchschaut und schaut, was kommt jetzt da für mich in Frage und die dann einfach mal im Alltag auch ein bisschen benutzt und einsetzt und ausprobiert. Und ich finde, da kann man sich die Zeit schon erleichtern. Was für mich auch immer ganz wichtig ist, sind so Apps drumherum. Zum Beispiel, also gar nicht jetzt nur so Richtung irgendwie einen Score einschätzen, sondern auch sowas wie, da möchte ich jetzt zum Beispiel Trello und Asana nennen. Das nutze ich auch ganz häufig zum Beispiel mit Doktoranden und Doktorandinnen, dass man sich einfach in Trello eine Aufgabenliste macht und einfach die Aufgaben untereinander aufteilt. Die unterschiedlichen Doktoranden, bei denen sich die Projekte vielleicht zum Teil überschneiden, können sich da auch gegenseitig was reinsetzen. Finde ich super.
Also Trello kann eher ich, so Management-Tools.
Genau, so eher fürs Management drumherum, wie man sich den Klinikalltag dadurch erleichtert. Jetzt gar nicht diese klinischen Entscheidungen, sondern eher so, wie verteile ich mir meine Aufgaben? Und da kommt man dann auch relativ zügig, glaube ich, auf Asana. Das ist ein Tool für Projektmanagement eigentlich. Mit dem haben wir ja alle nicht so viel zu tun, leider, weil das eigentlich eine Riesenchance ist, wenn man sich, das ist jetzt auch nur ein Beispiel, da gibt es auch 1000 verschiedene Apps und Tools dafür, wie man das machen kann. Ich finde Asana super aufgebaut und da kann man einfach sich selber To-Do-Listen machen und einfach seine Projekte selber verwalten. Und ich glaube, jeder, der mehr als ein Forschungsprojekt am Laufen hat, sollte sich auf jeden Fall so eine Software zulegen. Es ist wie eigentlich aufgebaut wie eine App auch nutzen. Also das kann ich nur sehr empfehlen, weil man einfach dann viel mehr den Überblick behalten kann und sich den Tag strukturieren kann, die Monate strukturieren kann. Genau, das finde ich ganz wichtig. Und was ich auch noch ganz, ganz spannend eigentlich finde, die meisten wahrscheinlich, oder ich glaube, es ist jetzt sogar schon vorgeschrieben, dass man stempelt von der Arbeitszeiterfassung her. Ich glaube, es ist mittlerweile in allen Kliniken Pflicht, soweit ich weiß. Korrigier mich gern.
Das weiß ich nicht, aber ich glaube schon.
Zumindest heißt es dann immer, es soll jetzt bald kommen. Aber wenn das bei euch in der Klinik vielleicht noch nicht mit integriert ist, dann kann ich so Apps, die so eine Stecho- oder Stempeluhr simulieren, nur empfehlen. Die arbeiten teilweise dann mit GPS, also mit deinem Standort. Dann muss man sich halt selber entscheiden, ob man das teilen möchte oder nicht. Aber man kann auch einfach da drauf tippen, so jetzt beginnt die Arbeit oder jetzt ist Arbeitsschluss. Und dann sieht man ganz einfach am Ende vom Monat, wie viel habe ich denn konkret gearbeitet. Und dann muss man nicht mit irgendwelchen Zetteln arbeiten oder so. Das finde ich auch immer super hilfreich.
Nicht schlecht. Wir sind relativ gut durch mit einigen von den elektronischen Ressourcen, die man nutzen kann. Ich würde noch einmal kurz auf diese Formszene eingehen. Da ist es schwer, natürlich ganz fixe Ansagen zu machen, weil die auch sehr fluktuieren. Also unter anderem würde ich sagen, wir können uns ab in der Zukunft vielleicht auch dazu zählen. Aber es gibt natürlich so große Namen wie die Pin-Up-Docs, Nerdfallmedizin. Und da muss man sagen, vieles der Formszene in Deutschland ist noch sehr notfallmedizinisch, anästhesiologisch geprägt. Auch da gibt es natürlich schon andere Fachrichtungen, die abgedeckt werden, aber eben nicht so häufig. Ich würde sagen, was die Informationen angeht, muss man das in drei große Gruppierungen einteilen. Das eine sind akute Sachen, also was kann ich im Notfall, wenn ich es brauche auf Station, was für Informationen kann ich da nutzen und wie finde ich die leicht? Das andere sind, ich habe eine akute Fragestellung in meinem klinischen Alltag, wo kriege ich diese Information her? Und das letzte ist, wie kann ich mich einfach regelmäßig fortbilden mit Informationen, die ich jetzt gar nicht explizit gesucht habe. Letzteres funktioniert natürlich ganz gut mit Podcasts. Podcasts sind jetzt nicht die Variante, wo man sagt, okay, ich suche jetzt gerade akuten Informationen, weil ich habe einen Patienten, der, keine Ahnung, ein hereditäres angioneurotisches Ödem hat. Was mache ich da jetzt? Das ist Podcast vielleicht nicht die beste Lösung. Aber für so diese Alltagsinformationsberieselung ist das super. Für akute Sachen haben wir gesagt, da ist vielleicht ein Buch gar nicht so schlecht oder so eine Notfallguru-App. Und für Dauerinformationen haben wir jetzt auch schon angesprochen. Wir haben unsere Algorithmen, also unsere AWMF-Leitlinien. Man kann diverse andere freie, gratis Angebote im Internet finden. Da ist jetzt noch ein ganz großer Gamechanger im Raum, den man noch vielleicht einmal ansprechen muss. Das ist natürlich voll gehypt jetzt, die künstliche Intelligenz. Auch da kann man, das ändert sich ja mittlerweile wöchentlich, was da an Infos ist. Ich saß vor kurzem im Nachtdienst mit einem Kollegen und dann meinte der so, ja, kennst du eigentlich ChatGPT? Und ich kann es damals noch nicht. Also vor kurzem ist übertrieben, aber ich kannte das nicht. Und dann hat er mir ein paar Sachen gezeigt, was das kann. Ja. Und das ist schon sehr beeindruckend. Aber
es fühlt sich an so ein bisschen wie die Zeit, als so die ersten Smartphones aufkamen, oder? So mit KI, es passiert dann ganz schnell gleichzeitig ganz neu. Und ich glaube, das ist ja ganz wichtig, aber dass man das immer hinterfragt, kritisch hinterfragt. In KI ist es ja doch eigentlich eher so Large Language Model und nicht jetzt dafür gedacht, deine Probleme zu lösen. Und das verwechselt man leicht, weil das gaukelt einem das ganz leicht vor, dass es deine Probleme lösen möchte, aber das ist eigentlich nicht der Sinn davon.
Das ist korrekt und deswegen habe ich mich jetzt nochmal ein bisschen damit befasst. Man kann natürlich auf ChatGPT gehen und da fragen, hey, was für ein Medikament soll ich eigentlich geben, wenn einer akut Atemnot hat, aber da kommt vielleicht nicht so die beste Sache draus raus. Es gibt aber mittlerweile schon gute KI-Modelle, die erstens ihre Quellen gut nennen und zweitens explizit medizinische Ressourcen durchsammeln. Also ich habe jetzt mal eine App verwendet oder beziehungsweise eine Website, die heißt consensus.app. Da kann man 10-mal im Monat freie Anfragen machen oder man kann dafür zahlen. Große Universitäten und Kliniksysteme in Amerika verwenden das wohl schon sehr regelhaft. Und da muss ich sagen, also alle Fragen, die ich da bisher gestellt habe, sind sehr zu meiner Zufriedenheit beantwortet worden. Erstens und zweitens, es kamen immer sehr ausführliche Quellen zurück, wo ich dann nochmal evaluieren konnte, ist die Antwort auch tatsächlich zutreffend für das, was ich jetzt habe.
Also das wäre auch meine absolute Empfehlung, wenn man über KI sich Ergebnisse generieren lässt, dann auf jeden Fall mit Quellenangaben und dann auch auf die Quellen klicken und die nochmal checken, ob die wirklich existieren und ob die irgendwo Sinn machen in der Beantwortung eurer Frage. Das finde ich ganz wichtig. Was, glaube ich, aber auch ganz, ganz ein großer Punkt ist, man sollte da nicht den Anschluss verlieren. Ja, also man sollte jetzt nicht sagen, hey, es interessiert mich alles nicht und KI ist eh Quatsch und so, sondern bleibt da dran und schaut euch das zumindest mal an. Ich finde, da sollte man schon offen rangehen und nicht irgendwie den eigenen Horizont dann versehentlich einschränken. Das finde ich ganz wichtig, dass man zumindest damit umgehen kann. Ja, man muss es ja nicht aktiv nutzen, aber dass man zumindest weiß, was ist es und was könnte es mir bringen, weil wer weiß, ob man es irgendwann doch noch braucht. Und ich glaube, jetzt möchtest du noch eine ganz wichtige Frage stellen, und Felix.
Naja, also ich denke, wir haben das Thema schön abgearbeitet, aber wir können natürlich auch nicht alles wissen und da erheben wir auch keinen Anspruch drauf. Das heißt, vielleicht können die Hörer, wenn sie irgendwelche Ressourcen, die wir jetzt einfach vernachlässigt haben, selber aktiv im Arbeitsalltag nutzen, die ihnen viel helfen. Vielleicht können sie uns die ja noch nennen und wir versuchen die dann entweder in den Shownotes oder anderswo nochmal zu erwähnen.
Genau, gibt es ja gern Bescheid, weil wir wollen natürlich immer was dazulernen und neue Tools nutzen, ausprobieren. Da sind wir immer ganz, ganz interessiert dran. Okay, und zum Abschluss dann, Felix. Wir haben ja so eine Kategorie mit so Entweder-Oder-Fragen. Also Skalpell oder Spritze heißt die bei uns. Ja. Und da möchte ich dich jetzt heute fragen, jetzt nach dem allem, was wir jetzt so besprochen haben, wenn du dich jetzt dafür entscheiden müsstest, ab sofort nur noch Buch in der Kitteltasche oder Apps in der Kitteltasche?
Ja, ich glaube, das hat sich ja jetzt schon ziemlich gut beantwortet. Einerseits aus Gewichtsgründen, die du ja schon angesprochen hast, andererseits aus Vielfältigkeitsgründen würde ich safe immer mein Smartphone hernehmen. Vorausgesetzt, die Klinik, in der ich arbeite, hat entweder WLAN oder guten Handyempfang. Wenn das nicht gegeben ist, dann muss man auf Alternativen ausweichen. Und ich hätte zum Abschluss noch eins von dir, und zwar, wir haben ja unsere Playlist und ich glaube, heute obliegt es dir, da ein Lied hinzuzufügen.
Oh ja, und ich möchte ja heute gar nicht aufhören mit den Tipps, und zwar möchte ich euch heute den Song draufpacken, wenn beim Laufen bei mir irgendwie die Luft raus ist und gar nichts mehr geht, dann höre ich mir immer High Hopes von Panic at the Disco an. Ist absolut nicht mein Musikgeschmack, aber irgendwann hat mir eine KI gesagt, das ist genau in meiner Beats per Minute Range und ich soll mir das anhören, und dann hat's, ich muss sagen, es wirkt Wunder am Schluss und dann geht noch mal ein bisschen was. Deswegen mein Tipp für heute, mein Song für heute, und danke fürs Zuhören. Schön war's dann, Felix.
Wunderschönes Schlusswort. Dann bis zum nächsten Mal bei Mit Herz und Knochen.